Prösterchen.
Hallöchen, Susanne.
Hallöchen,
Ramona.
Wie geht's?
Ja, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht.
Ja.
Wetter stimmt, also da kommt ja schon mal direkt gute Laune auf.
Ja.
Und was war los bei dir in dieser letzten Woche?
Du, auf jeden Fall deutlich mehr als die Woche davor. Ist so einiges passiert.
I'm listening.
Also mir ist so meine Holzlieferung jetzt langsam, ist dem Ende geneigt sozusagen. Also ich hatte den ganzen Winter jetzt mit Holz geheizt. Viele wissen ja, das ist meine Hauptheizquelle.
Du hast also keine Zentralheizung?
Genau, ich habe keine Zentralheizung. Ich habe ein paar so elektrische Heizgeräte, aber die benutze ich ungerne, weil da bleibt der Raum auch nicht wirklich nachhaltig warm. Ist immer vielleicht schön, wenn man aus der Dusche kommt, dann kann man so einen kleinen Heizer mal anmachen, so einen Strahler. Aber alles hauptsächlich wird geheizt mit meinem Kamin. Das ist ja auch nur ein ganz kleines Spossi, ein Schlafzimmer, ein Wohnraum. Aber das Holz hat sich dem Ende geneigt. Also habe ich dann bei meiner Holzlieferantin angerufen, gesagt, ich brauche wieder eine neue Ladung Holz. Die kam dann auch schon gleich ganz motiviert 2 Tage später. Und dann ist sie doch wirklich in meinem Rasen stecken geblieben mit dem LKW.
Oh nein, war es matschig oder warum?
Es war zu matschig und es ist ein ganz kleiger, wässriger, vollgelockter Boden. Und hätte ich sie gesehen, als sie auf meiner Einfahrt gefahren ist, hätte ich sie noch warnen können, weil viele versuchen, auf meiner Wiese zu wenden. Sie war aber schon mitten im Wendeprozess und dann wollte ich auch erstmal nichts sagen, hatte einfach nur gehofft, dass sie da gleich irgendwie rauskommt. Aber sie ist dann wirklich richtig dick stecken geblieben. Also so, dass wir dann mit Decken und Holzbrettern kamen und versucht haben, es irgendwie sie da rauszuhieven.
Und?
Nee, war da leider nichts zu machen, also zumindest nicht wir beide. Dann haben wir den Bauern nebenan aktiviert, gesagt, wir brauchen einen Traktor.
Ja.
Dann kam der Bauer, hat auch alles dann schön festgemacht an ihrem Wagen oder an ihrem LKW. Und dann versucht er sie rauszuziehen und dann war dieses, wie heißen diese Pinöpel, wo du einen Anhänger dran machst?
Anhängerkupplung?
Ich weiß ja genau, eine Anhängerkupplung, die war so zerrostet an dem Holzlieferanten-LKW, dass der Traktor ist einfach kaputt gemacht. Also er hat es einmal dran gezogen und dann ist dieser Pinöpsel auch abgesprungen.
Nein!
Und dann hatten wir gar nichts mehr, woran wir den festmachen konnten. Und dann kam ein Ding nach dem anderen. Ich musste eigentlich auch schon längst wieder in einen Arbeitscall. Ich hatte ein Meeting mit einer Person aus den Staaten, was auch ein relativ wichtiger Call war. So, Gott, was machen wir denn jetzt? Die Dame draußen in meinem Garten versucht, ihren Chef anzurufen, ob der kommen kann. Long story short, die gute Dame war 3,5 Stunden dann bei mir. Ich habe ihr Kaffee und Tee angeboten. Sie hat ein paar Snacks gehabt. Ich habe meine Arbeitscalls gemacht und irgendwann kam ihr Chef dann mit einem anderen LKW und hat sie dann da rausgehieft. Aber das war ja meine Aufregung und die war auch ganz aufgelöst. Das tat ihr so leid, dass sie meinen Rasen versaut hat.
Das wollte ich jetzt gerade fragen, wie sieht denn dein Rasen jetzt aus?
Ja, es sieht schon aus wie, Arsch auf Eimer.
Wie umgegraben.
Aber ich muss dazu sagen, mir ist genau das Gleiche passiert, als ich vor übrigens exakt einem Jahr bin ich in mein Cottage eingezogen. Und da bin ich mit einem brandneuen Mercedes Sprinter umgezogen, als Mietwagen von Europcar, wo ich so im Nachhinein dachte, warum haben die mir einen brandneuen Wagen gegeben? Und da bin ich auch in der Wiese stecken geblieben, weil ich dachte, ich kann einfach wenden. Bin mit den Vorderrädern dann stecken geblieben, mit den Hinterrädern dann stecken geblieben, kam nicht mehr raus, hatte aber eben keine Kontakte, mich nicht getraut, wirklich den Nachbarn schon zu fragen. Habe in Millimeter- oder Nanometerarbeit 4 Stunden lang Stück für Stück diesen Sprinter aus dem Schlamm sozusagen rausbekommen. Also ich habe das selber schon mal erlebt, deswegen habe ich es jetzt ganz gelassen gesehen, aber die Holzlieferantin war auf jeden Fall sehr aufgelöst. Es hat ihr unfassbar leid. Der Garten sieht nicht fein aus, aber ich habe ja noch ganz viel vor. Und ich glaube, das ist jetzt auch da in der Ecke, wo ich sowieso jetzt vorhatte, diese Wildblumenwiese zu pflanzen, von der du mir erzählt hast. Und das ist tatsächlich diese Woche passiert. Ansonsten, was ist noch passiert? Genau, ich hatte erzählt, ich hatte diese 40 Meter UK Native Hecken bestellt und ich habe jetzt gestern tatsächlich angefangen, den Boden umzugraben, den Rasen zu entfernen, Löcher zu buddeln.
Also sind die angekommen?
Die sind angekommen inzwischen, ja. Sieht so ein bisschen Harry Potter-mäßig aus. Die sehen aus wie so kleine, lebendige Strukturen, diese Wurzeln.
Ja.
Und habe inzwischen jetzt, glaube ich, 10 Meter, 12 Meter ungefähr schon angelegt. Also ich habe noch gute 30 Meter vor mir. Aber was für ein Gefühl, wenn du so angefangen hast, deine ersten Heckenstecklinge da einzusetzen.
Oh,
und dann weißt, in 3, 4, 5 Jahren wird das eine unfassbar schöne Hecke sein mit Hawthorn. Was ist Hawthorn auf, weißt du, was das auf
ist
Deutsch
ist? Weißdorn?
Weißdorn, ah genau, dann noch Schwarzdorn, Büschelrose und Ahornhecke ist noch dabei. Also ja, ganz schön viel passiert, ganz schön viel im Garten passiert, aber das Wetter gibt's auch gerade her. Es ist richtig schön frühlingshaft. Vielleicht nicht super warm, also noch keine 2 Digits, keine über 10 Grad.
Nee, also aber, nachts friert's ja auch dann auch ab und an schon mal.
Ja, also Frost gibt's auf jeden Fall auch noch. Aber wie war's denn bei dir, Susanne, diese Woche?
Ja, wie war's bei mir? Ich habe ja meinen Flur gestrichen. Ich habe ja jetzt seit einigen Wochen, bin ich ja so in meiner DIY-Ära. Ich habe also den langen Korridor, den habe ich ja dunkelgrün gestrichen. Dann habe ich das Gästezimmer renoviert. Also da war so eine Wand, die neu mit Holz verkleidet worden ist. Und da an der Ecke, da musste so ein Rohr noch verkleidet werden. Da war also so Plasterboard. Dieses Rigips war das verkleidet und das musste also gestrichen werden. Das habe ich gemacht. Und dann habe ich gedacht, der Utility Room, das ist also, jedes britische Haus hat eigentlich so ein kleines Utility Room. Das ist wie so ein kleines, Kämmerchen, wo eine Waschmaschine drin steht, wo ein Waschbecken drin ist und wo dann auch mal so ein Eingang Richtung Garten rausgeht. So, das ist so ein kleiner Mini-Korridor. Und da ist mir mal, also ich habe die Waschmaschine unten drin und wenn die läuft, die Waschmaschine, dann vibriert immer so ein bisschen der ganze Schrank eigentlich. Und irgendwann habe ich also den Schrank aufgemacht, mir ist eine Rotweinflasche entgegengekommen und die ist auf die Fliesen geknallt. Und es hat natürlich gespritzt und gespratzt und die ganzen Wände waren versaut. Ich habe das versucht, sauber zu machen, aber die natürlich nicht. Ich habe gedacht, also das muss unbedingt gestrichen werden. So, und das ist jetzt auch schon ein Jahr her, würde ich sagen. Und jetzt habe ich gedacht, komm, jetzt bist du einmal dran, ran da. Und dann hatte ich also überlegt, welche Farbe. Und dann war ich erst so Berry-mäßig und da Salbei. Dann Philipp sagt, nein, ich möchte beige. Und auf beige und weiß, das gibt es nicht mehr in unserem Haus. Da wird er sich leider dran gewöhnen müssen.
Das muss Philipp sich jetzt langsam mal abschminken.
Kommt jetzt Farbe rein. Und da habe ich also jetzt alles in so ein Altrosa gestrichen. Eine Mischung, so ein bisschen, ja, Schweinchenrosa, Leberwurstrosa, ich weiß nicht. Aber es gefällt mir. So, ja. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, hinter der Tür, da ist so ein Stück Wand. Da würde ich gerne mal ausprobieren, ob ich es hinkriege, die gestreift zu machen. Dann habe ich also abgeklebt mit so richtig kräftigem Ducktape, was also ganz bündig richtig schön klebt. Weil manchmal ist es ja so, dass der die Farbe so unter das Tape läuft. Ne? Also da habe ich also so ein besonders teures Tape gekauft, das abgeklebt. Und dann mit so einem dunklen Berryton, mit so einem Beerenton habe ich dann im Prinzip dann die Lücken in Streifen dann ausgemalt, so gestrichen. Das dann abgezogen und boah, also das war so ein satisfying Geräusch, ja, wie du das dann abziehst und wie toll das dann aussieht. Du hast es ja gerade gesehen. Ich muss sagen, also ich bin schon stolz auf mich. Das hat richtig gut geklappt und das sieht sehr, sehr schön aus. Ich liebe es. Jetzt denke ich schon darüber nach, wie ich den Haupteingang streichen soll, weil da ist jetzt Gott sei Dank der Schreiner fertig geworden. Endlich. Ach. Die Decke ist also jetzt frisch verkleidet. Das ist jetzt so eine Kiefernholzdecke. Die finde ich nicht besonders schön und ich habe es schon auf Insta mal gepostet und viele haben gesagt, nein, lass das Holz unbedingt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so ein Kiefernholz finde ich so besonders schön nicht. Das wird ja auch dann so gelblich nach einer Zeit, es sei denn, du lasierst oder du lackierst das irgendwie, dass das so hell bleibt. Aber ehrlich gesagt, und die Balken, das sind auch keine alten Eichenbalken, sondern so kleine flimsy Dinger. Ja. Also die möchte ich gerne streichen und da bin ich jetzt noch am Überlegen, welche Farbe das sein soll. Und again, Philipp sagt, ja, mach doch weiß. Nein, das wird nicht passieren. Da kommt eine ordentliche Farbe rein und was das wird, das muss ich mir noch überlegen, aber das ist mein nächstes Projekt.
Ach, sehr schön. Ja, ich habe den Utility Room ja heute zum ersten Mal gesehen. Und? Genau so, wie du es mir beschrieben hattest, die Idee, es sieht jetzt auch aus. Also ich finde, es hat es ganz gut getroffen. Das Berry ist genau der richtige Ton, passt super gut zu dem Schweinchen oder Peppa Pig. Rosa.
Ja, also ich bin da ganz happy mit. Herzlich willkommen zu Sturmfrei in den Highlands. Wir sind Ramona und Susanne, zwei Frauen in zwei unterschiedlichen Lebensphasen an einem gemeinsamen Ort, der Norden Schottlands.
In diesem Podcast nehmen wir euch mit in unser echtes Leben in den Highlands. Wir sprechen über ehrliche Entscheidungen, unerwartete Umwege und darüber, wie sich ein Neuanfang wirklich anfühlt.
Ja, also das waren meine DIY-Geschichten von der letzten Woche. In der kommenden Woche hat sich ja Philipp angesagt. Also es ist ja mal so, der arbeitet 8 Wochen in Saudi-Arabien und kommt dann für 3 Wochen nach Schottland. Ja. Und das ist so eine ganz schöne Routine, die sich da mittlerweile eingespielt hat. Also wir lieben beide dieses Modell. Jetzt ist es allerdings das erste Mal, dass klar ist, er kommt jetzt am Mittwoch. Also wenn diese Folge ausgestrahlt wird, dann ist er hoffentlich schon da. Aber noch sind wir nicht so weit. Es ist ja Sonntag heute. Und es ist die Frage, kommt er da aus Saudi raus? Ja. Denn da unten ist ja momentan richtig was los. Und er arbeitet zwar in der Nähe der jemenitischen Grenze, das ist also weit weg von Riad und auch von den Emiraten. Dennoch ist jetzt der Flug gecancelt worden, den er nehmen wollte, von Riad aus. Und jetzt fliegt er über Jeddah, das ist so eine Westküste Saudi-Arabiens und fliegt dann auch nicht direkt bis Heathrow, sondern bis Gatwick. Man muss also von Gatwick gucken, dass er nach Heathrow kommt, weil Heathrow geht dann der Flug Richtung Inverness. Ja. Also das ist etwas, was jetzt so ein bisschen auf den Schultern liegt und so ein bisschen auf der Seele liegt, sagen wir mal so. Und ich hoffe, das klappt alles so, wie wir uns das wünschen und dass ich dann am Mittwoch pünktlich hier aufschlägt und ich ihn in Vanessa am Flughafen abholen kann.
Oh, das wünsche ich dir. Also. Du sag mal, hat der sowas schon mal erlebt, seit er dort arbeitet? Oder ist das jetzt wirklich so das erste Mal, dass so eine Situation vorherrscht?
Ja, also ich sag mal, Saudi-Arabien und der Jemen, ich meine, die haben auch ihre Differenzen. Mhm. Und er sagt, dass am Jazan Flughafen es schon mal so Drohnen gegeben hat, die da geflogen sind, ohne aber den Flugverkehr nachhaltig zu beeinträchtigen. Ja. Trotzdem war das schon so ein ungutes Gefühl irgendwo. Klar. Aber jetzt nicht in dem Maße, wie es jetzt ist. Also ich befürchte das Schlimmste, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Und das, was in den Nachrichten gezeigt wird oder das, was ich lese, lässt auf nichts Gutes hoffen. Und ich hoffe einfach, dass die nächsten 48 Stunden irgendwie sich nichts Großartiges verändert und er den Flug nehmen kann.
Bring Philip back home safely.
Yes, please.
Ja, es erinnert mich ein kleines bisschen und es ist bei weitem nicht so dramatisch, glaube ich, wie das, was jetzt gerade so im Iran passiert. Aber ich hatte ja früher mal als Nanny für die Schönen und Reichen. Naja, schön weiß ich nicht, aber für die Reichen gearbeitet. Wir hatten zumindest die Mittel, sich Sachen ins Gesicht zu spritzen im Sinne der Schönheit, ob man es dann schön fand. Mhm. Naja, long story short, da hatte ich damals eine meiner allerersten internationalen Familien, für die ich gearbeitet habe. Und die waren in Kurdistan ansässig. Also das ist ja kein richtiges Land, sondern eine autonome Region. Und zwar im irakischen Bereich. Speziell war ich im Irak. Mhm. Und da war es dann so, als ich meinen Job dort angefangen hatte, in den ersten paar Wochen gab es eine große Landsabstimmung. Wollen wir ein eigenes Land sein, ja oder nein? Natürlich haben 99% gesagt, ja, wir wollen ein eigenes Land sein. Und dann kamen vom Irak Sanktionen und alle internationalen Flüge wurden damals gestrichen aus Kurdistan heraus. Und dann kam meine Gastmutter auf mich zu und meinte, okay, wir haben jetzt hier zwei Möglichkeiten. Entweder du arbeitest deine Schicht noch ganz normal zu Ende. Das wäre auch so eine Rotation, ähnlich wie bei Philipp gewesen. Ich wäre zwei Monate dort gewesen, einen Monat zu Hause, zwei Monate dort. Nun war ich gerade erst in meinem ersten Monat da und sie sagte, du kannst jetzt erstmal hier bleiben, wenn du magst und wir schauen dann, ob in einem Monat die Flüge wieder gehen.
Ja.
Oder du nimmst jetzt den allerletzten Flug, den es gibt mit Austrian Airlines war das und nimmst den jetzt wieder zurück, weil wir können dir nicht garantieren, wann es wieder Flüge geben wird und du kannst dir auch eventuell für 6 bis 12 Monate feststecken.
Mhm.
Und da ist mir natürlich der Arsch auf Grundeis gegangen und dann habe ich tatsächlich gesagt, ich würde dann doch lieber den letzten Flug nach Hause nehmen.
Ach, verständlich.
Er hat erst mir auch totale Sorgen gemacht, weil das war mein erster internationaler Job. Ich musste dann, ich glaube, ich hatte um 18 Uhr des Abends mit meiner Chefin besprochen und am nächsten Morgen um 7 ging dann der letzte Flug zurück. Und dort saß ich dann, habe alles schnell zusammengepackt, bin am nächsten Morgen zum Flughafen gefahren worden. Und dann saßen wir, glaube ich, auch mit, ich glaube, die Hälfte des Flugzeuges waren unter anderem US-Soldiers, also US-Militär, weil eben deren...
Susanne!
Ja, weil deren Militärflugzeuge alle schon so voll waren. Das heißt, die haben dann ihre letzten Soldaten noch mit auf so einen Flug, auf so einen Linienflug sozusagen mit drauf. Ich war komplett noch auch durch den Wind und saß da und war erstmal, ich brauche erstmal ein Prosecco und habe mir erstmal einen Wein oder Prosecco bestellt. Saß neben so einem US-Soldier, der hatte dann auch einen Wein und Prosecco bestellt, weil für ihn war das auch alles ganz aufregend. Jetzt wird er wieder zurückgeschickt nach Hause. Naja, und dann kam eins zum anderen. Wir haben irgendwie noch ein zweites Getränk getrunken und dann, ja, ist vielleicht hier und da der ein oder andere Kuss gefallen.
Sehr schön.
Also aus dieser tragischen, wirklich beängstigenden Geschichte, die man erlebt hat, wurde dann eigentlich nochmal was ganz Schönes.
Man muss überall das Beste finden in einer miserablen Situation.
Ja.
Immer wichtig. Das ist übrigens ein Top-Skill, finde ich, oder? Dass du irgendwie, ich sag mal, Deutsch gesagt, aus Scheiße Gold machst.
Genau, und das musste aber auch sein. Ich hatte so eine Angst, was jetzt passiert. Ich war auch Mitte 20, also ich war noch nie im Mittleren Osten. Das war auch alles sehr, sehr aufregend. Und als ich dann zu Hause ankam und am Flughafen von meinen Eltern und auch Freunden abgeholt worden, die waren alle ganz besorgt, wollten wissen, wie es um die politische Situation steht. Und ich so, ich habe gerade mit einem US-Soldier rumgemacht.
Oh,
ja,
schön.
Aber da bin ich auch zurückgekommen noch und ich hoffe, dass der Philipp nicht mit einem US-Soldier rumknutscht auf einem Flugzeug zurück.
Sondern keine Gefahr.
Sehr gut. Und dann, dass er einfach heile wieder zu Hause ankommt.
Ja. Und hast du dann später noch Kontakt gehabt mit dem Soldaten?
Nee, tatsächlich nicht. Okay. Der wollte meine Nummer haben, aber ich war damals schon so schlau und war so, nee, irgendwie, ich hatte auch so das Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht stimmt es auch nicht, aber ich hatte das Gefühl, dass er verheiratet, der hat wahrscheinlich eine Frau und ein Kind zu Hause sitzen und er wollte meine Nummer haben, aber irgendwie weißt du, nee, das ist wirklich hier ein Moment in der Zeit, a moment in time und der darf dann auch vorbei sein und
Absolut.
Dann dürfen wir uns nie wiedersehen.
Toll, sehr schön.
Ja.
Schöne Geschichte. Also ich sag mal, das Bauchgefühl sagt es einem ja dann, ne? Also ist das hier was oder... Lassen wir es hier auf sich beruhen und wir sagen bye-bye und
und genau
war schön
so
gewesen.
Es war wie eine Clubknutscherei, nur im Flugzeug, in einer politischen Ausnahmesituation.
Ja, schöne Geschichte, love it.
Wir haben ja jetzt diese Mail bekommen, dass Hühner wieder verfügbar sind vom British Welfare Hen Trust. Und nachdem du ja deine Henriette letzte Woche leider verloren hattest, hattest du mal drüber nachgedacht, ob du dir da vielleicht nochmal eine holst?
Ja, ich habe drüber nachgedacht und ich möchte eigentlich gerne. Jetzt habe ich aber mich aufklären lassen, dass es nicht gut ist, wenn ich mir nur ein Huhn dazu hole, weil dann könnte irgendwie die Hackordnung durcheinander geraten. Man soll sich dann, wenn überhaupt, wenn man zwei Hühner hat, dann noch zwei dazu holen, damit das Gleichgewicht so ein bisschen hergestellt ist. Und ja, ich liebäugel damit. Aber was ist mit dir? Du hattest auch gesagt, du wolltest dir Hühner besorgen.
Ich habe mich da jetzt angemeldet, deswegen frage. Ja, ich hatte diese Woche ein Gespräch mit einer Dame aus Yorkshire, die für diese Organisation arbeitet. Ja. Und die hat mir dann so ein bisschen was erzählt und mich beraten, mir was über die Hühner erzählt. Ja, und ich habe jetzt offiziell drei Hühner bestellt, beziehungsweise werde sie aufnehmen, habe auch schon eine Spende abgegeben. Ja. Und die kommen am, ich glaube, 4. oder 5. April in Inverness an. Schön. Und dann bekomme ich drei Damen.
Toll.
Ja.
Ach Mensch, ich freue mich schon so. Also da kannst du auch, weil das ist so was Schönes. Weil du hast ja sowieso schon ganz viele Tiere bei dir, ne? Ja. Katzen und Hund und so. Aber so Hühner, das ist wirklich so goldig. Also ich finde das ganz, ganz schön und ich möchte nicht mehr drauf verzichten.
Ja, ich freue mich auch schon total drauf. Dann musste ich aber auch ein bisschen schmunzeln. Und zwar, normalerweise sind das ja so Legebatteriehennen, ne, die irgendwie ein ganzes Leben lang eigentlich nur gelebt haben, um Eier zu legen. Ja. Viele von denen haben vielleicht auch Tageslicht noch nicht gesehen. Mhm. Und ich dachte jetzt auch, ich tue denen was Gutes, nehme die jetzt auf, die haben bei mir ein schönes Rentenalter. Mhm. Dann sagt die Dame mir am Telefon, das sind Organic Free Range Chicken. Also
die haben schon ihr bestes Leben, oder? Da muss ich mal anstrengen, da muss ich ein bisschen Gas geben, Ramona.
Und jetzt habe ich eigentlich Angst, dass mein Zuhause denen nicht gut genug sein wird, weil die haben organisches Essen gegessen, waren freilaufende Hühner, die waren den ganzen Tag draußen, abends in ihrem Stall und die haben auf einer Farm gelebt, also denen ging es eigentlich gut. Gut, ich will mich nicht beschweren, weil sie würden sonst trotzdem wahrscheinlich einen anderen Weg finden, sie loszuwerden. Ja. Von daher ist schon gut, dass die dann zu mir kommen, aber ich werde wahrscheinlich keine zerrupften Hühner bekommen, sondern welche, denen es eigentlich ganz gut geht und ich hoffe, ich kann den Standard irgendwie aufrechterhalten,
oh, come
die Damen
on. Glücklich
zu machen.
Es ist so schön bei dir. Also ich bin sicher, dass deine Hühner ihr bestes Leben haben.
Ja.
Ihr bestes Leben.
Mhm. Ja. Und dann gibt es ein Hühnerhäuschen, ne? Das habe ich jetzt schon bestellt. Ja. Und dann braucht man ja so einen Run.
Genau.
Wie war das nochmal, damit die sich irgendwie die ersten Wochen daran gewöhnen, dass das auch deren Zuhause ist? Wie war das bei dir damals?
Also bei mir war das so, ich habe die auch in Inverness geholt. Also die Hühner, die wurden bei so einem Bauern irgendwie abgeladen in so Käfigen und dann bin ich dahin und habe gesagt, ja, ich habe mich hier für drei Hühner angemeldet und dann gesagt, ja, ob ich nicht auch vier nehmen könnte und dann habe ich mich so überrumpelt gefühlt und gesagt, ja, okay, ich nehme vier. Und die taten mir so leid, weil das waren wirklich Hühner, die kamen aus einer Legebatterie. Also die hatten kaum Federn und die haben auch geblutet und so. Die sahen wirklich sehr mitgenommen aus. Und ich hatte also vier dann genommen. Ich hatte mir so einen großen Umzugskarton besorgt vorher und da hatte ich die reingelegt, damit die gut transportiert werden können. Und da habe ich auch so einen Chicken Coop, also so ein Hühnerhäuschen, hatte ich mir besorgt. Und ringsrum hatte ich dann aus so einem etwas kräftigerem Maschendraht mir so einen kleinen Zaun gemacht. Also ich glaube 2 Quadratmeter pro Huhn irgendwie ist Auslaufpflicht.
Ja.
Ich hatte aber natürlich wesentlich mehr, aber ich hatte dann in meinem Garten das so ein bisschen abgezäunt, dass sie da rumlaufen konnten. Und irgendwann, als es denen dann besser ging nach vielen Wochen, habe ich gemerkt, oh, die können jetzt drüber fliegen. Weil die Federn waren ja natürlich dann gewachsen und die können drüber fliegen. Und habe ich den Zaun ganz weggemacht und jetzt habe ich ja so einen großen Hundezwinger eigentlich. Ja. Ne? Also wie so ein Maschendrahthaus.
Maschendrahtzaun.
Maschendrahtzaun. Und aber ich lasse die Tür immer offen, eigentlich bewegen die sich im ganzen Garten. Und das war jetzt auch der Grund, warum jetzt eine da auf die Straße gelaufen ist und überfahren worden ist. Das war das. Ja, du musst erst so einen kleinen Chicken Run für die haben, damit die sich ein bisschen zu Hause fühlen, ein bisschen eine begrenzte Umgebung erkunden können und dass sie eben nicht überfordert werden. Ne? Also bei mir war es so, ich hatte wie gesagt vier Hühner und ich habe die also dann, also hatte den Karton direkt an diesen Eingang gepackt, sodass die dann so in ihrem eigenen Tempo ganz langsam dann in diesen Auslauf rein tapern konnten.
Ja.
Und da hat mir dann eine Followerin sofort gesagt, du pass mal auf, das Huhn da vorne, das ist krank. Mhm. Und das ist dann eine Woche, ist das dann, lag das auch irgendwann tot da drin. Und ja, das ist dann verendet. Die anderen drei haben also, ja, bis letzte Woche
noch überlebt.
Ihr bestes Leben. Also hier kann man natürlich scharren, picken und rumfliegen. Also die Hühner, die haben sich hier richtig wohl gefühlt. Und die zwei, die ich jetzt noch habe, denen geht es bestens.
Ja.
Und ja, ich werde noch zwei dazu holen.
Ja, ja, ich wollte erst gar keinen so einen Chicken Run zu machen, also kein Gehege, weil ich so dachte, ich habe so einen großen Garten, ist ein 2 Meter Zaun drumherum. Warum? Aber dann meinte die Dame auch, zum einen müssen die sich als Gruppe etablieren, also weil das sind ja nicht unbedingt die besten Freundinnen, vielleicht hatten die sich gar nicht großartig kennengelernt auf ihrer Farm dort und müssen erstmal bestimmen, wer jetzt hier irgendwie Rang oben oder unten ist. Und dann aber auch, dass sie sonst anfangen, Eier einfach beliebig wo zu legen. So. Mhm. Und wenn ich die nicht am Anfang etabliere, dass das deren Haus ist und deren Bereich und da legt ihr Eier, werden sie dann irgendwann im Beet oder auf dem Kompost ihre Eier legen.
Mhm, richtig, und wenn du die nicht findest, weißt du,
dann Eiersuche.
Und dann liegen die da irgendwie wochenlang und ich meine dann,
faule Eier. Ah. Da freut sich auch nur Misha drüber. Ja, die wird da wirklich drüber herfallen.
Genau, also es ist besser, du hast dann, genau, die wissen, okay, das ist mein Nest, da muss ich meine Eier reinlegen.
Ja.
Und wenn du dann morgens kommst und die Klappe aufmachst, ist es ja noch easy, die einfach dann abzugreifen,
die
Eier. Genau.
Schön, wir auch sehr gespannt.
Ja, da sind wir beide Hühnermuttis.
Ich habe jetzt auch nach Namensvorschlägen bei Instagram gefragt und da kamen ganz viele auch von den Namen, die du damals auch vorgeschlagen bekommen hast. Ich kann mich aber irgendwie noch überhaupt nicht entscheiden, ob es diesmal irgendwelche hähnchenbezogene Namen werden, so wie du jetzt Henriette hattest oder Hennifer, Aniston. Oder ob ich es vielleicht irgendwas mit M mache, weil all meine Tiere eigentlich mit M anfangen. Ich habe ja Misha, Max und Moritz.
Ja.
Oder ob ich es einfach, weiß nicht, denen einfach so ganz normale Frauennamen gebe, wie Hildegard, Susanne,
Waltraut.
Und Waltraut. bin ich noch am Überlegen. Aber ja, wenn dir da irgendwas einfällt, dann sag mal gerne Bescheid.
Ich habe einen Vorschlag gemacht, glaube ich.
Stimmt, ja doch. Ich muss die ganzen Vorschläge nochmal durchgehen. Es kamen wirklich, glaube ich, über 50 Nachrichten rein.
Schön.
Einfach nur mit Vorschlägen zu den Namen. Und ich habe mich teilweise echt weggehauen.
Ja, sehr schön.
Susanne, was essen Hühner eigentlich?
Also ich glaube, die essen ganz gerne Grünzeug. Das sollte aber nicht zur Familie der Zwiebelgewächse gehören. Also Lauch, Frühlingszwiebeln, Zwiebeln an sich, glaube ich, soll man denen nicht geben. Aber so Salatreste oder...
Ah, echt? Also ich kann denen einfach so einen Salat ohne Dressing hinstellen?
Genau. Oder was meine Hühner ganz besonders gerne mögen, das ist Porridge. Und am Wochenende koche ich das schon mal frisch für die. Und das sind Bioflocken. Also, also das möchte ich mal betonen, dass meine Hühner nur Bio bekommen.
Sehr gut. Das werden meine voraussetzen.
Ja, richtig, genau.
Meine Free
Range.
Also,
mache ich da, also auf diesem Porridge zum Beispiel, mache ich ein bisschen Nüsschen drüber. Dann habe ich da verschiedene Kräuter bei mir im Garten, also ein bisschen Oregano, ein bisschen Petersilie, ein bisschen Thymian. Und das fressen die total gerne.
Ja, super. Mhm. Und sonst gibt es sowas wie Hühnerfutter, was man kauft?
Genau.
Was,
so Maiskörner? Also ich habe so... Hühnerfutter halt, das sind so kleine Pellets.
Ja.
Die kaufe ich in so einem 25-Kilo-Sack. Und zwar ist das in Inverness, in diesem Tierladen gegenüber von diesem Bioladen.
Ah, ja, das ist auch Mishas Tierladen.
Und das ist ein ganz netter Typ, der trägt diesen schweren Sack in den Kofferraum.
Oh, der trägt auch immer Mishas Hundefutter raus.
Ach, guck mal,
dann ist das der gleiche.
Genau. Und die haben da alles, was man da so braucht. Und dann gebe ich auch immer noch so ein bisschen wie nennt man das, so ein Grit, also so ein Muschelzeug irgendwie.
Ja. Ah, stimmt. Was ist das? So, hat das irgendwas mit Kalk zu
tun?
Ja,
genau, richtig. Aber es ist auch so, dass ich manchmal die Eierschalen, die sammle ich und gebe die zurück.
Ja.
Das fressen die auch schon mal. Das ist so, glaube ich, hat das gleiche Ziel. Und ja, und ansonsten, ich weiß ja, also meine Hühner haben die natürlich eine Legepause, wenn die Tage kürzer werden. Aber meine zwei jetzt, die legen wirklich jeden Tag.
Ja, also ich habe ja schon gesehen, die Eier überlaufen.
Aber bitte nimm dir nachher welche mit. Vergiss das auf keinen Fall. Ich habe viel zu viel Eier.
Also ich weiß, es sieht aus, als hättest du da 30 Eier auf der Fensterbank.
Ja, sind wahrscheinlich auch.
Und ich meine, du hast ja jetzt sozusagen schon deine zwei kleinen Haustiere. Aber wir hatten ja auch mal drüber gesprochen. Ich weiß auch noch, als ich mal hier war und mit dir und Philipp einen Abend verbracht hatte. Das Thema Hund kam da ja immer wieder auf. Wie stehst du inzwischen so dazu? Kannst du dir inzwischen vorstellen, den Hund zu holen oder bist du immer noch unsicher?
Ehrlich bin ich, möchte es gerne.
Mhm.
Aber das kommt natürlich, da ist ja so ein Rattenschwanz dran. Also ich muss diesen Hund erziehen, ich muss mich damit beschäftigen. So, das ist kein Problem, das machen wir gerne. Also ich glaube, es würde mir das Herz brechen, wenn so ein Hund, wenn es dem schlecht geht, wenn der krank wird, wenn ich mit dem zum Tierarzt muss, wenn dem vielleicht nicht mehr geholfen werden kann.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob ich das ertrage. Also jetzt mit dem Huhn, was da überfahren worden ist, das hat mich richtig, also das hat mich schon richtig getroffen, dann so nicht. Aber das hat mich,
das hat mich getroffen.
Ja. Ja, kann man schon sagen. Also es hat mich nicht aus der Bahn geworfen oder so, aber das hat mich schon getroffen und es tat mir wahnsinnig leid. Auch um die zwei anderen, die da so mitgetrauert haben. Und ich glaube, bei einem Hund, der wächst dir ja noch ganz anders ans Herz als ein Huhn vielleicht oder als ein Kaninchen oder ein Hamster oder ich weiß nicht was. Aber und ich glaube, dass ich eine richtig enge Beziehung aufbauen würde zu einem Hund. Ja? Und wenn ich diesen Hund dann so liebe und dann muss ich mich verabschieden, möchte ich mir das antun? Oder möchte ich dann von vornherein sagen, nein, ich möchte es nicht. Ich habe noch keine richtige Entscheidung getroffen. Ja. Also Philipp sagt immer, Mensch, ist das nicht schön, du bist so viel alleine und wenn du den Hund hast und so. Das ist so ein toller Companion und dann könnt ihr da über Felder laufen. Ich meine, sind wir ehrlich, das ist ein absolutes Hundeparadies hier.
Absolut.
Also, das absolute Hundeparadies. Also die, man kann hier ohne Leine auch mit denen laufen. Also wenn man jetzt nicht gerade über ein Feld läuft, wo Schafe sind, das ist klar. Aber du kannst hier durch die Wälder laufen. Es ist so fantastisch. Und man kommt vielleicht auch mit dem einen oder anderen ins Gespräch. Aber da waren wir ja schon mal an dem Punkt, wo ich denke, will ich das überhaupt?
Ja, ich musste den gruselig aussehenden Hund holen.
Ja.
Damit keiner mit dir reden will.
Ja, aber weißt du, so, aber kann, also der Hauptpunkt ist einfach, wenn ein Tier krank wird oder ich muss mich von diesem Hund verabschieden, kann ich das verkraften?
Ja.
Und ich habe das noch nicht eindeutig für mich beantworten können.
Ich finde es spannend. Ich kann ja nicht aus eigener Erfahrung sprechen, wenn es um das Thema Kinder geht, weil ich keine Kinder habe. Und ich möchte es auch normal nicht vergleichen, Kinder und Hunde. Aber ich denke mir so, wenn man so ein Kind bekommt, die Gefahr ist ja auch da, dass dem Kind was passiert. Das ist eine Riesenverantwortung. Und trotzdem scheut man, oder nicht alle, davor zurück, dann doch Kinder zu haben. Und dann frage ich mich, ja, ist das vielleicht mit dem Hund genauso? Da, natürlich können all diese Sachen passieren. Steht das im Verhältnis zu deinem Bedürfnis oder wie glücklich du wärst oder wie glücklich dich das machen würde?
Ja, aber tatsächlich. Ich denke, wenn du ein Kind hast, dann ist, wenn alles normal läuft, bist du selbst dann diejenige, die zuerst gehen muss und dein Kind lebt weiter. Aber wenn alles normal läuft, richtig, genau. Aber bei einem Hund weißt du im Prinzip vorher, wenn alles normal läuft, also dass der Hund vor dir gehen muss. Und wenn der alt ist, dann wird er krank. Oder vielleicht auch in jungen Jahren noch schlimmer. Oder der tut sich hier irgendwas.
Ja. Ach, ich weiß auch noch. Ja, ich verstehe das schon. Ja. Du bist noch am Überlegen. Ich überlege noch.
Das ist noch nicht vom Tisch.
Ja.
Und also Philipp ist unheimlich dafür. Aber ich weiß auch, wenn der Hund dann krank werden würde oder wenn irgendwas ist, dann wäre ich diejenige, die natürlich verantwortlich wäre. Kann ich da so beherzt dran gehen? Also bin ich der Typ, der da wirklich, dass ich auf Deutsch gesagt die Gummihandschuhe anzieht und dahin geht, wo es weh tut?
Ja.
Weiß ich nicht.
Ja.
Ich habe das noch nicht eindeutig für mich beantwortet.
Na, dann lass das doch noch mal ein bisschen in dir so sitzen und gären. Und vielleicht frage ich dich dann in ein paar Monaten noch mal. Ihr merkt schon, ich bin heiß darauf, dass Susanne einen Hund sich holt. Weil ich dann auch babysitten kann und aufpassen kann.
Ja, also Joe von nebenan, das ist ja meine Nachbarin, die hat auch schon gesagt, also I would approve.
Alle sind
die
dafür.
Hat natürlich auch zwei ganz, ganz große rumänische Hütehunde.
Ja.
Die sind wirklich sehr, sehr groß, sehr laut, die bellen ganz viel, aber die verjagen auch hier Fuchs und Marder.
Ja,
also es ist wahrscheinlich der Grund auch, warum jetzt unsere Hühner noch nicht angegriffen worden sind, weil das höre ich in der Nachbarschaft schon häufiger, dass mal der Fuchs oder der Marder sein Huhn geholt hat. Aber also Joes Hunde sorgen dafür, dass die sofort das Weite suchen.
Sehr gut. Ja. Das wird jetzt Mischas auch neuer Job. Also ich habe jetzt beschlossen, Mischa ist jetzt volljährig. Wenn die Hühner kommen, dann muss sie öfter auch draußen sein, weil sie muss aufpassen, dass da niemand über den Zaun klettert und unsere Hühnchen wegholt. Wir haben ja heute den Welt... Nee, wie heißt er nochmal?
Wir haben heute den feministischen Kampftag.
Ja, feministischer Kampftag oder Weltfrauentag?
Also ich glaube, man nannte es früher Weltfrauentag, aber heute sagt man eher feministischer Kampftag, weil es ja eigentlich keinen Grund gibt
zum Feiern,
denn wir sind als Frauen immer noch im Nachteil auf ganz vielen Bereichen. Es gibt immer noch mehr Männer in politischen Machtpositionen, in Führungspositionen in großen Firmen. Es gibt immer noch den Gender Pay Gap. Es gibt immer noch die Tatsache, dass Frauen, die die Mehrarbeit in der Care-Arbeit leisten.
Ja.
Also von daher, glaube ich, gibt es keinen Grund zu feiern, sondern feministischer Kampftag ist, glaube ich, der bessere Ausdruck.
Es wird weiter gekämpft.
Absolut, ja. Absolut. Und ich meine, es hat sich ja Gott sei Dank schon ganz, ganz viel getan. Also mein Nachbar, ich glaube, der fällt, glaube ich, Bäume. Der wird der Kreissäge zu Gange. Ich hoffe, das hört man nicht. Aber nur, falls ihr euch fragt, was ist da los im Hintergrund? Also mein Nachbar hat die Kreissäge rausgeholt.
Wir nehmen immer noch in der Sauna auf, nicht im professionellen Studio. Wir sind leider noch nicht die Stars.
Und ich sage mal, in Großbritannien ist es ja auch eigentlich nicht üblich, dass man so eine Sonntagsruhe einhält.
Nee.
Ne? Das gibt es ja eigentlich nicht.
Nee, das ist denen alles egal.
Genau. Jedenfalls, wo haben wir stehen geblieben? Feministischer Kampftag, genau. Also es hat sich ganz, ganz viel getan und es gibt, oder es hat in der Vergangenheit ja auch viele Frauen gegeben, die sich dafür eingesetzt haben und heute noch Shoutout an uns Frauen, an alle Frauen, die immer noch kämpfen oder wir kämpfen immer noch dafür, dass wir endlich mal gleichberechtigt behandelt werden. Wir sind noch ein Stück weit davon entfernt.
Ja.
Und ich kann mich erinnern, also die Rubrik Oma erzählt aus dem Krieg. Da könnte man eigentlich eine Rubrik draus machen.
Schwarz-weiß, Pritzel-Pritzel.
Ja, das ist verpixelt, genau. Ich habe ja eine Ausbildung gemacht zur Hotelkauffrau und habe gestartet 1984. Also ich war gerade 18 geworden und dann bin ich nach München gegangen und habe da in einem 5-Sterne-Hotel gearbeitet und habe da angefangen an der Rezeption und das war so meine erste Station und dann ging es aber nach, das kam das totale Kontrastprogramm, weil da musste ich in die Küche und das startete dann im Garde-Manger, also das ist die kalte Küche, also in dieser Küche ging es also richtig zünftig zu. Nee, zünftig ist eigentlich nicht das richtige Wort. Brutal. Also es ging richtig brutal zu. Ja. Speziell auch, was Frauen angeht. Und deshalb komme ich drauf, weil das eben jetzt mit dem feministischen Kampftag zusammenhängt. Und ich hoffe, das ist heute nicht mehr so. Ich habe also jetzt seitdem keine Profiküche mehr von innen gesehen. Aber eben back in the old days war es einfach so, es kommt also eine Frau, eine junge Frau, die noch in der Ausbildung ist, kommt in die Küche und das Erste, was du zu hören kriegst, Frauen haben in der Profiküche nichts zu suchen. Ja, okay, dann kriegst du dann halt, ich weiß nicht, mannshohe Kartons und mit Spinat stehen da, so, das putzt du bitte und dann bist du den ganzen Tag mit beschäftigt. Mhm. Also du hast wirklich die allerniedrigsten Arbeiten gemacht. Total in Ordnung. Damals hieß es noch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und da musst du halt eben, dann wird im Spinat geputzt, da muss ein Fisch ausgenommen werden. Das zeigt dir jemand, dann machst du es nach. Und versuchst deine Sache so gut zu machen, wie es geht. Aber wenn dann natürlich der Garde-Manger um die Ecke kommt, hat eine dicke Möhre in der Hand und sagt zu dir, geh Susi, erinnert die Dessamos! Und macht dann so eine Wichsbewegung. Oh, weißt du, und du gerade 18 geworden, mit zwei geflochtenen Zöpfen und dann diesem riesen Kochhut, den du da aufhast. Und dann guckst du den an und dann gibt es ihm zwei Möglichkeiten. Entweder du wirst rot oder brichst in Tränen aus oder du sagst dem Mensch, halt die Klappe.
Ja.
Ja, und jetzt war ich oder war eigentlich immer schon jemand, der so eine gewisse Resilienz an den Tag gelegt hat und habe mich da nicht unterkriegen lassen. Aber es hat viele meiner damaligen Kolleginnen, die sind weinend aus der Küche gerannt und haben die Ausbildung abgebrochen. Ja, und in einer Zeit, wo also Hotelkauffrau, Hotelfachfrau, das war so eine Art Modeberuf damals. Mhm. Ja, also viele junge Frauen wollten das gerne machen. Und es war ganz, ganz schwer, überhaupt eine Ausbildung zu finden. Und ich habe da ein bisschen Glück gehabt und auch jemanden gekannt, der jemanden kannte und so. Und dann bin ich da so reingerutscht und ich habe Glück gehabt. Und andere sind dann weinend davon gelaufen. Und ich habe immer gedacht, nein, du entscheidest nicht, ob ich hier weitermache oder nicht.
Ja.
Aber das war ganz, ganz hart. Also das ist nur ein Beispiel von vielen, wo ich mich beschäftigen musste, was mir Leute zugemutet haben.
Ja.
Und ich hoffe einfach, dass das heute nicht mehr so ist. Ich meine, meine Tochter, die ist jetzt 30, also die hat vor 12 Jahren auch Ausbildung gemacht als Hotelkauffrau. Und da habe ich natürlich auch Geschichten gehört, auch in einem 5-Sterne- absolutes Top-Hotel. Und da habe ich natürlich auch Sachen gehört, aber das war nicht mehr so schlimm, wie ich es erlebt habe.
Ja.
Aber das liegt ja jetzt auch schon 12 Jahre zurück und ich hoffe, dass sich das eben noch gebessert hat. Aber ja, es würde mich einfach interessieren. Also wenn von euch jemand, der vielleicht in diesem Beruf noch arbeitet, also das würde mich wirklich brennend interessieren, wie ist es als Köchin oder als Restaurantfachfrau, überhaupt in der Gastronomie, wenn du als Frau in der Profiküche arbeitest, vielleicht auch im Service, Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Und es würde mich freuen, wenn ihr da in die Kommentare schreiben würdet bei Spotify oder wo immer unseren Podcast hört. Also das, es wird mich richtig interessieren, weil ich habe wirklich seit vielen, vielen Jahrzehnten eigentlich dann keine Küche mehr von innen gesehen.
Ja.
Und ist das noch so schlimm, wie es war? Ja. Oder gibt es da jetzt mittlerweile richtige Regeln, was oder einen Verhaltenskodex, wie man miteinander umgeht?
Es gab ja schon immer so einen rauen Ton in den Küchen, das weiß ich.
Richtig. Also ich sag mal, also der Ton in der Küche ist eigentlich wie der auf der Baustelle.
Ja.
Ja, da gibt's eine richtige Hierarchie und das muss auch so sein, weil wenn der Bon reinkommt, der wird laut vorgelesen und dann sagt der Gardemanger, jawohl, und der Saucier sagt, verstanden. Und also jeder weiß dann, was er dann zu tun hat, damit das Gericht eben passend mit den anderen Gerichten, die dazukommen, pro Tisch dann eben marschieren kann, wie man das schon sagt. Und von daher gibt es da schon eine Hierarchie, die macht Sinn. Aber wie ist der Umgang? Und speziell, wie ist der Umgang mit Frauen?
Ja, das würde mich auch mal interessieren. Hab immer wieder mal in den letzten Jahren auch gehört, und das vor allem auch von Männern, aber auch teilweise von Frauen, dass so das Sentiment drum geht, dass Frauen doch jetzt schon relativ viel Gleichberechtigung haben und dass einige Sachen inzwischen auch schon so in den anderen Trend oder in das andere Extrem gehen, dass es so ein bisschen alles für Frauen ist und die Männer irgendwie zu kurz kommen. Aber um euch da tatsächlich auch mal ein Beispiel zu geben aus meiner Karriere, ich arbeite ja in so einem Corporate-Job in einem ganz großen globalen Unternehmen, und in einigen Unternehmen, wo ich schon gearbeitet habe, da habe ich hauptsächlich Vertriebler eingestellt, also Leute, die verkaufen. Und leider war das oft tatsächlich mit der deutschen Geschäftsstelle. Mit den anderen war es teilweise viel, viel entspannter und viel fairer. Aber bei den deutschen Geschäftsstellen hatte ich es immer wieder, dass so ein Vertriebsmanager dann gesagt hat, nee, also mit einer Frau brauchst du mir nicht um die Ecke kommen, die können keine, weiß nicht, Drucker verkaufen oder irgendwie sowas. Und da muss ich sagen, dafür, dass wir in 2000 noch was sind, bin ich schon echt erstaunt, dass das immer noch da ist. Und das ist nur mein Reminder. Nein, wir sind noch nicht irgendwie völlig gleichberechtigt.
Absolut.
Und es geht auch alles nicht gegen Männer, sondern es geht eigentlich wirklich nur darum, dass wir alle auf dem gleichen Feld spielen mit den gleichen Chancen und Möglichkeiten. Und ja, auch in 2022, 23, 24, 25 gibt es noch viel zu viel von diesen unterbewussten, auch so Gedankenstrukturen, die Leute haben, dass Frauen in gewisse Berufe vielleicht gar nicht reingehören. Ja, aber ich arbeite dran, diese Manager zu managen und denen zu erklären. Weil das ist nämlich mein Job, denen zu erklären, nicht nur, was man darf und was man nicht darf beim Einstellen, sondern was auch einfach wirklich Fairness bedeutet und dass die Welt sich inzwischen auch ein bisschen anders dreht und nicht nur Männer verkaufen können.
Ja, und ich sag mal, dass wir jetzt im Jahr 2026 sind und wir immer noch nicht es geschafft haben, uns da auf Augenhöhe zu begegnen. Das ist eine Schande.
Ja, total.
Und dass es dann diesen Tag gibt, der uns das nochmal ganz bewusst in Erinnerung ruft, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit.
Ja. Meine Frage dazu an dich wäre, fällt dir eine Frauenfigur, ein Frauenbild ein aus deiner Geschichte, die was für dich bewirkt hat, die für dich da war, die in einer Zeit für dich da war und dich empowert hat? Kannst du dich an eine Person erinnern, die heute einen extra Shoutout verdient hat?
Also wer hat einen extra Shoutout verdient? Also das ist sicherlich meine ehemalige Chefin auf Gran Canaria, die mir wirklich ganz, ganz toll auf die Füße geholfen hat, die also wirklich den Steigbügel gehalten hat und die mir da aufs Pferd geholfen hat, wie man so schön sagt. Ich meine, reiten muss man dann selber, ja, aber dass da eine Frau hinter dir stand und gesagt hat, das, was vergangen war, ist Vergangenheit. Du guckst jetzt nach vorne und ich helfe dir dabei. Und das Ganze bewusst gemacht hat. Also da muss ich sagen, da war Annette auf Gran Canaria, die auch dort immer noch den Kindergarten leitet. Also wirklich die Frau, die mir da unheimlich auf die Beine geholfen hat.
Ja.
Und ich glaube, das sind so Geschichten, die dann Mut machen und auch Geschichten, ich glaube, die ganz, auch ganz nötig sind, weißt du, besonders wenn du dein Leben nochmal ganz neu umkrempelst und auf einmal sich, dass das ganze Boot sich um 180 Grad irgendwie gedreht hat und du auf einmal in eine ganz andere Richtung ruderst, dass es jemanden gibt, der dir sagt, machst du genau richtig und komm, hier brauchst du vielleicht Unterstützung und ich helfe dir.
Ja.
Ich nehme dich unter meine Flügel,
meine Fittiche.
Oder meine Fittiche, richtig, genau.
Ja. Sehr schön. Ich hatte, bei mir war es auch eine ehemalige Chefin.
Ja.
Das war meine allererste Nanny-Chefin, die ich hatte. Es war eine Ärztin in Berlin. Ich habe auf die Familie und den Hund und den Haushalt geschmissen und aufgepasst. Und dann irgendwann die Idee bekommen, ich möchte jetzt Nanny für die Superreichen werden und nochmal irgendwie so eine International-Erfahrung sammeln. Und da hatte ich sie dann auch gefragt, ob sie mir eine Referenz schreiben könnte, die jetzt, ne, die wahrheitsgemäß sein muss natürlich, aber die eben schon alles hervorhebt, wie gut ich das alles mache, obwohl ich eben nicht aus diesen The Rich Rich and Famous Background sozusagen komme. Und die hat mir eine ganz tolle Referenz geschrieben, die mich dann in Agenturen reingebracht hat. Und durch diese Agenturen bin ich dann an den Job im Irak rangekommen und all so Sachen. Und das ist eine von vielen, vielen, vielen Frauen, wo ich sage, ohne die wäre sowas nicht möglich gewesen.
Ja.
Und sowieso große Shoutout an all meine Freundinnen, die mich durch meine 37 Jahre bisher mit mir gegangen sind und mir immer wieder auch zeigen, dass ich nicht verrückt bin und oder nichts wert bin, sondern mich immer wieder daran erinnern, dass da einiges in mir steckt. Und selbst wenn ich nicht dran glaube, glauben zumindest meine Freundinnen an mich. Und das ist schon echt, also
ganz viel wert, weil
trägt mich
manchmal muss man einfach selber auch daran erinnert werden.
Ja. Mhm. Ja. Also in diesem Sinne, weiterkämpfen, Ladies and Gentlemen. Absolut. Wir brauchen euch beide.
Richtig.
Weltkampffrauentag, ich weiß es schon wieder nicht.
Feministischer Kampftag.
Feministischer Kampftag. Hey ho, here we go, let's go. Ihr da draußen habt uns mal wieder nicht enttäuscht. Es kamen so viele Fragen auf Spotify, auf Apple, Podcasts, auf Instagram. Und wir wollen gerne auf ein paar von diesen Fragen eingehen. Susanne, ich habe hier mal ein paar Fragen mir rausgesucht. Und zwar, die allererste wäre von der lieben Pia. Und zwar, habt ihr beide eigentlich Redewendungen, Floskeln oder typisch schottische Wörter, die ihr richtig gut findet?
Was fällt mir dazu ein?
Ei?
Ei. Genau. Also was im Prinzip Ja heißt, ne? Also du stellst eine Frage, einem Schottin, einer Schottin eine Frage und sie kann mit Ja oder Nein beantwortet werden und sofern es mit Ja ist, wird dann gesagt Ei.
Ei.
Ei. Ja, liebe ich.
Und sonst, gibt es sonst noch irgendwelche Wörter, die du vielleicht sogar benutzt auch?
Was mir so ein bisschen so in Fleisch und Blut übergegangen ist, ist das Wort wee.
Ja.
A wee bit, also wee im Sinne von ein bisschen.
Ja. Nicht zu verwechseln mit dem wee auf Englisch, was nämlich Pipi heißt.
Richtig, genau.
I'm going for a wee.
Richtig. Dann a wee bit oder left a wee note.
Ja.
Oder so, ne? Also ein bisschen.
Ja.
Und ein anderes Wort, was ich nicht benutze, aber was ich irgendwie witzig finde, ist das Wort, und ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche, ist das Wörtchen Dreich.
Dreich.
Und das heißt so viel wie, also das bezieht sich aufs Wetter und heißt so viel wie useliges Wetter.
Ein bisschen gloomy.
Ja, genau. Es ist so ein bisschen Nieselregen oder Wolken, ein bisschen ist ungemütliches Wetter draußen.
Das klingt doch sehr deutsch. Dreich. Oder so holländisch.
Ja, ein bisschen irgendwie. Auch. Ja. Ich weiß nicht, woher es kommt, aber das ist ein Wort, das ich häufiger gehört habe. Und dann noch ein anderes Wort, out with.
Out with, stimmt.
Also das ist auch, das wusste ich gar nicht, dass das ein schottisches Wort ist. Ich habe das auch schon mal benutzt, wenn ich mit Philipp spreche und er ist ja Engländer und er guckt mich dann an, wieso benutzt du jetzt schottische Wörter? Und ich wusste gar nicht, dass es das ein schottisches Wort ist, weil das ist so selbsterklärend.
Ja,
ne? Out with, außerhalb von.
Ja.
Also out with our working hours heißt dann so viel wie außerhalb unserer Öffnungszeiten. Ja, das sind so die Wörter, die mir geläufig sind oder die ich besonders witzig finde. Ja.
Wee, finde ich auch, hat sich total bei mir etabliert. Mhm. Also ich merke auch die einfachen kleinen Sachen, also so ganz komplizierte Redewendungen sage ich gar nicht auf Schottisch, aber so Sachen wie wee anstatt little zu sagen, sind die ersten Sachen, die ich meistens adaptiere und die ich jetzt, glaube ich, nach einem Jahr sage. Also ich verwende ganz selten das Wort little. Ich verwende fast nur noch wee. Und dann gibt es einen Spruch noch, den habe ich letztens angefangen, so aus Spaß zu sagen, weil ich das irgendwie witzig fand. Going to the messages. Und zwar, I'm going to the messages, heißt, ich gehe jetzt im Supermarkt, Groceries, ich gehe jetzt einkaufen.
Ach.
Weil man früher eben, um die Nachrichten, das Magazin oder die Zeitung sich zu holen, ist man halt eben zum Shop gefahren und hat gesagt, I'm going to get the messages or I'm going to the messages. Und
das
verwende ich jetzt immer so ein bisschen als Gag, gar nicht, weil ich wirklich fühle, ich gehe jetzt keine Zeitung kaufen. Aber wenn ich dann irgendwie Nachbarn sehe und aus dem Gespräch bin, sage ich so, ich muss jetzt los, I need to get the messages.
Ah, witzig.
Ja, genau.
Wieder was gelernt. So, nee, das kannte ich noch nicht.
Ja.
Also, Stefan aus Berlin hat mich gefragt, ob die Highland Games noch authentisch sind oder ob das eine reine Touristenveranstaltung ist. Also, ich glaube, da gibt es Unterschiede. Es gibt ja ein sehr bekanntes Highland Game in Braemar, wo es auch so eine königliche Loge gibt und so. Ich glaube, dass da muss man auch richtig Karten für kaufen und weit im Voraus, weil die sind ruckzuck ausverkauft.
Ja.
Und da gibt es zwar, also ich meine, da spielen Bagpipers und da gibt es natürlich Locals, die da auftreten oder die da bei den Wettbewerben mitmachen. Aber dort habe ich jetzt festgestellt, sind besonders viele Touristen. Dann bin ich letztes Jahr in Inverness gewesen und da muss ich sagen, das ist so ein schöner Mix. Also da habe ich schon das Gefühl gehabt, da sind viele Locals. Da gab es also so große Zelte, wo die verschiedenen Tatans erklärt worden sind, zu welchem Clan gehört welches Muster. Und dann gab es eine Wahnsinnsband, die da gespielt hat. Also die haben eine Mucke gemacht.
Ja.
Wirklich ganz, ganz, ganz toll. Ja. Und da habe ich viele, viele Einheimische gesehen. Und bei den Zuschauern, Zuschauerinnen war es gemischt.
Ja.
Also da gab es viele Deutsche. Ich meine, okay, wir sind überall.
Ja.
Ja. Viele Deutsche gesehen, aber also auch viele Ausländer, Ausländerinnen, aber eben auch viele Locals. Also das fand ich gut gemischt. Und da hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass das eine Veranstaltung war, die jetzt nur für Touristen begangen wird. Sondern das ist einfach, das hat eine Tradition. Und das ist ja unbenommen, dass es das eine Tradition hat. Und ich fand das wahnsinnig schön. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, ihr seid in Schottland und ihr habt die Möglichkeit, euch Highland Games anzugucken, ich kann es nur empfehlen. Und ich glaube, Ramona, du wirst in den Shownotes einen Kalender verlinken, wo ihr genau sehen könnt, wann, wo, welche Highland Games stattfinden. Ihr müsst dann nochmal im Einzelnen genau googeln, wo man sich Karten im Voraus kaufen muss, wo man vielleicht so hingehen kann. Also zum Beispiel hier in unserem Dorf, da gibt es auch so ein Highland Gathering. Also da sind überhaupt gar keine Touristen, das ist nur eine Dorfveranstaltung und...
Wer ist der Stärkste im Dorf?
Ach ja, es ist so, es ist so ein bisschen, also schon ein bisschen Hinterlandveranstaltung.
Ja.
Ich will es nicht schlecht reden.
Ja.
Man geht da hin und trifft ein paar Nachbarn und redet ein bisschen und dann verschwindet man wieder. Das ist jetzt nichts Besonderes. Aber in Inverness zum Beispiel, also das kann ich richtig gut empfehlen. Das ist auch ganz toll organisiert, denn es gibt dann von den Parkplätzen in der Umgebung gibt es Busse, die einen dann in, regelmäßig dahin bringt, auch wieder abholen.
Ja.
Also das ist schon richtig toll organisiert.
Ja. In Drumnadrochit auch, in der Mitte von Loch Ness, da in der Nähe, wo ich wohne, da gibt es auch Highland Games. Mhm. Und da war ich zwar selbst noch nicht, werde aber dieses Jahr hingehen und dann noch berichten, wie es war. Aber ich kenne ganz viele aus meinem eigenen Dorf, die dort teilnehmen. Und für die ist das tatsächlich total wichtig. Also irgendwie stärkste Frau aus Drumnadrochit. Oder der stärkste Mann oder wer kann am meisten da so und so viele Sachen heben. Und die sind alle schon sehr, sehr stolz und bereiten sich auch immer so darauf vor. Das heißt, ich kann noch nicht davon sprechen, wie es sich dann anfühlt, das Event, ob das jetzt nur für Touristen ist. Ich weiß, da sind schon viele Touristen immer unterwegs. Mhm. Aber da sind eben auch ganz viele Locals und die Familien, die halt eben auch unterstützen.
Ja.
Das heißt, ja, ich berichte da mal, wie es wirklich gelaufen ist am Ende. Ich war noch nicht bei einem Highland Game.
Ich meine, Drumnadrochit ist ja auch nochmal so ein Ort, der touristisch sehr erschlossen ist.
Ja.
Du hast dieses Loch Ness Center.
Ja.
Es liegt ganz toll.
Nessieland.
Ja, richtig, genau. Am Loch Ness ja dann eben auch. Und es hat so ein ganz süße Kneipen da.
Ja, genau.
Und diesen Loch Ness Hub auf diesem Parkplatz und so. Ne? Das ist schon sehr schön.
Ja.
Ah, da bin ich gespannt, was du erzählst. Also da war ich auch noch nicht.
Dann haben wir noch eine Frage von Nicole. Auf Instagram hat sie uns geschrieben. Sie schrieb, letztes Jahr hatte ich überraschenderweise Angst, Fehler beim Englisch sprechen zu machen. Was denken die Schotten so, wenn man jetzt nicht perfekt spricht? Ich mache zwar jetzt einen Sprachkurs, um die Angst zu verlieren, war mir aber auch nicht sicher, ob man in Schottland der blöde deutsche Tourist ist. Alle waren nämlich eigentlich so nett. Also...
Ja.
Und ich glaube, das ist auch...
Und das passt das eigentlich ganz gut zusammen. Die sind alle sehr, sehr nett hier.
Ja, und ich glaube, die freuen sich, wenn man überhaupt in deren Sprache kommuniziert, ob das dann nicht perfekt ist. Und mal ganz davon abgesehen, also perfekte englische Grammatik wirst du wahrscheinlich auch bei einem Schotten nicht finden.
Absolut richtig.
Ne? Ja. Also selbst meine Mutter und ich, wenn wir manchmal unter uns reden, uns rutscht dann auch hier und da was raus, was nicht perfekt auf Deutsch ist. Und genauso ist es hier auch, gerade weil es ein bisschen ländlicher ist. Hauptsache, man kann sich miteinander verständigen. Aber die Schotten sind nach wie vor sehr, sehr nette Leute und ich glaube nicht, dass du da Probleme haben wirst.
Kann ich nur bestätigen. Die sind hier sehr, sehr offen und freuen sich eigentlich über jeden, der sich irgendwie halbwegs verständlich machen kann.
Ja.
Wirklich.
Ja. Mhm. Also wenn überhaupt, wirst du wahrscheinlich eher Probleme haben, die Schotten zu verstehen. Ich glaube, das ist vielleicht eher, dass man da ein bisschen, vielleicht hör dir mal ein paar schottische YouTube-Videos an, dass du so ein bisschen in die Frequenz reinkommst, dann wird es für dich ein bisschen einfacher.
Ja, aber die sind hier sehr offen und sehr freundlich, das stimmt.
Ja.
Ja, dann wollte Stefan auch noch wissen, wo kann ich am billigsten Lebensmittel einkaufen und welche Supermärkte sind teurer und wo kann ich vielleicht günstiger kaufen? Also ich sag mal, Aldi und Lidl gibt es hier auch. Also in Inverness gibt es ein Aldi und ein Lidl. Und da gibt es natürlich dann eben auch
die mitgünstigsten
Sachen.
Preise.
Genau. Aber dann im Tesco zum Beispiel, da hat man ganz, ganz viele Schilder an den Waren, wo steht Aldi Price Match. Also das heißt, also auch da gibt es günstige Sachen. Aber im Ganzen würde ich sagen, ist Tesco dann ein bisschen teurer. Mhm. Dann würde ich sagen, Morrisons ist dann vielleicht noch eine kleine Stufe drüber. Und Sainsbury's ist dann nochmal. Und ein Waitrose wäre dann ganz oben, aber den habe ich hier noch nie gesehen.
Waitrose ist, glaube ich, so mit das, was ist das, ein Fancy Rewe oder noch mehr?
Fancy Rewe oder Fancy Edeka.
Also ich muss ja sagen, ich bin noch nicht mal Morrisons Fan, obwohl das ja der Fancy Posh Shop ist. Ich bin einfach ein Marks & Spencers Girlie. Marks & Spencers, wenn ich in den Laden reingehe, es ist überteuert, ja, aber es ist was fürs Auge. Die Früchte sehen alle ein bisschen praller und runder aus. Die Verpackungen sind schöner. Man findet ein kleines bisschen mehr Bio hier und da. Aber so generell, die sind auch, glaube ich, die Mitarbeiter sehr darauf geschult, immer sehr freundlich zu sein, ein Gespräch mit dir zu haben. Mhm. Also das ist für mich mein persönliches Highlight und auch so von der Teuro-Skala wahrscheinlich das teuerste. Aber wenn ich mal so ein bisschen Geld übrig habe oder mir danach ist, dann gehe ich auf jeden Fall zu M&S.
So geht's mir auch, genau. Also das ist, glaube ich, auf der Skala die obere Kategorie.
Ja.
Und ich glaube, Asda ist dann noch so etwas zwischen Aldi und Tesco. Oder?
Genau, das ist irgendwie sowas dazwischen. Da gibt es bestimmt auch Markenprodukte, die auch teurer sind, aber gibt es auch Discount-Produkte.
Genau.
Ist ein bisschen größer nochmal.
Das ist riesig. Also der hat, glaube ich, auch hier in Inverness 24 Stunden auf.
Ja, genau. Mhm. Ich weiß gerade, ist nicht die Frage, die Stefan gestellt hat, aber in Deutschland, was ist da dein Lieblingssupermarkt? Hast du da, gibt's, ich bin ja so ein Rewe-Girl.
Ja, ich bin auch Rewe-Girl.
Ja, Rewe macht mir schon gute Laune. Mhm. Ja, naja, gut.
Ich finde ja auch diese Dance-Supermärkte ganz schön. Diese
meine Schwester arbeitet bei einem Dance-Supermarkt.
Ach, hör auf.
Ja. Und dann, ihr Freund arbeitet bei einem Dance-Supermarkt, entschuldige. Und die kriegen dann manchmal auch ein paar Goodies mit am Ende des Tages, gerade auch so Backwaren.
Also
so.
Da gehe ich gar wahnsinnig gerne rein.
Ja, Dance macht schon gute Laune.
Meine ich auch. Aber ansonsten gehe ich, Rewe mochte ich immer ganz gerne.
Mensch, Susanne, da haben wir schon wieder eine ganze Folge hier zusammenbekommen.
Ja, Mensch, es ging wieder schneller als gedacht. Zeit mit dir vergeht aber auch wie im Flug.
Wie im Flug.
Ja, meine lieben Leute, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja.
Danke, dass ihr mit dabei wart. Denkt daran, dass ihr uns wieder eure Kommentare, eure Fragen in die Kommentarspalten schreibt, besonders bei Spotify. Ihr würdet uns wirklich super unterstützen, wenn ihr uns da eure Kommentare reinschreibt. Und ansonsten
wünschen wir euch noch einen wunderschönen Rest der Woche.
Mhm, genau. Und drückt mir die Daumen, dass am Mittwoch Philipp hier bei mir sein kann.
Fingers crossed. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Das war Sturmfrei in den Highlands. Real Talk aus der Gartensauna mit Ramona und Susanne. Wenn euch der Podcast gefällt, klickt auf Folgen und kommentiert unseren Beitrag. So verpasst ihr keine neue Folge. Und wenn euch einmal pro Woche zu wenig ist, kein Problem. Ihr findet uns auf Instagram unter Briefe aus den Highlands und Susanne Highland Stories. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt.